Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Das Thema der heutigen Podcast-Folge steht schon eine ganze Weile auf meiner Liste und zwar geht es heute um den Assistenzhund. Ich spreche dazu mit Katrin. Katrin bildet gerade ihren Assistenzhund aus und ist Vorstandsmitglied der Migräne-Liga. Was bedeutet, ich kenne Katrin schon eine ganze Weile und ich habe mich sehr gefreut, heute mit ihr zu sprechen. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Interview. Hallo, liebe Katrin, schön, dass du heute da bist und mit uns über ein ganz besonderes Thema sprichst. Ich würde mich freuen, wenn du dich unseren Hörerinnen und Hörern einmal ganz kurz vorstellst, wer du bist und was du machst.
Ja, gerne. Hallo, Sabrina. Ich bin Katrin, ich bin 43. Ich bin Erziehungswissenschaftlerin und bin ehrenamtlich bei der Migräne-Liga engagiert und im Vorstand. Daher kennen wir uns auch. Und ja, ansonsten wohne im Westen Deutschlands.
Okay, danke für die Vorstellung. Wir sprechen ja heute über das Thema Assistenzhund. Ich habe deinen Hund auch schon kennengelernt. Sehr süß. Wie bist du zum Thema Assistenzhund gekommen?
Ich bin tatsächlich über eine Lebensmittelallergie auf den Hund gekommen sozusagen. Also ich hatte vorher noch nie einen Hund und habe aber eine Anaphylaxie entwickelt im Laufe meines Lebens. Also eine, ja, die schwerste Form einer allergischen Reaktion, die auch lebensgefährlich und lebensbedrohlich sein kann. Und als alleinlebende Person, die gerne reist, ist Essen oder sagen wir mal ungefährlich Essen doch ein sehr wichtiges Kriterium. Und ich wollte mir damit einfach ein bisschen mehr Freiraum schaffen und ein bisschen mehr Sicherheit, indem ich sozusagen auf die geschulte Nase eines Hundes zurückgreifen kann, der für mich Lebensmittel abcheckt im Restaurant oder im Ausland oder außerhalb, wo wir dann auch unterwegs sind. Und der mir dann signalisieren kann, okay, das ist ungefährlich für dich, du kannst das essen.
Super spannend, ja. Ich darf schon mal anteasern, du hast einen Artikel geschrieben über das Thema Assistenzhund und Migräne für das Migräne-Magazin. Und deswegen habe ich auch gesagt, finde ich es total spannend, mit dir heute zu sprechen, weil ich das Thema schon ganz lange auf meiner Liste habe. Und jetzt ist es bestimmt auch spannend für einige Hörerinnen und Hörer, welche Vorteile kann auch ein Assistenzhund bei Migräne haben?
Also zum einen, das kennt wahrscheinlich jeder, der mit Hund lebt oder Hunde kennt, ein Hund gibt natürlich in erster Linie emotionale Sicherheit. Also kann unheimlich beruhigen, was eben auch im Anfall oder wenn man bemerkt, dass der Anfall kommt, total hilfreich sein kann. Das ist natürlich ein grundsätzlicher Bonus eines Hundes, sage ich jetzt mal. Aber wenn man dann einen geschulten Hund hat, der die Migräne und die kommende Attacke anzeigen kann, gibt das natürlich noch einmal einen ganz enormen Zuschuss an Lebensqualität. Also man hat eine ganz andere Selbstständigkeit, Attacken zu managen, wenn man sie einfach schon im Voraus angezeigt bekommt. Und da reden wir von so 30 Minuten bis 2 Stunden vor einem Anfall. Und je nachdem, wie man betroffen ist, kann dieses Zeitfenster natürlich eine ganz große Hilfe sein, weil man sich dann Unterstützung holen kann, man kann Medikamente nehmen, man kann einen sicheren Ort aufsuchen, all sowas. Und damit ist dieser Hund oder dieser Assistenzhund natürlich ein ganz großer Unterstützer, auch was die Reduktion von Ängsten angeht. Also dieses Nichtwissen, wann die nächste Attacke kommt, je nachdem, wie belastend und einschränkend sie ist, ist ja für manche doch sehr beängstigend. Und ein Hund kann da eben sehr dazu beitragen, diese Ängste zu reduzieren.
Ich denke auch gerade, wenn man Richtung Aura schaut, das ist ja für viele so dieses Unvorhersehbare und ja, weil du ja auch Schmerzen kannst du bestensfalls und die Begleitsymptome auch behandeln, aber die Aura, da kannst du erstmal nichts tun. Und ich glaube, genau, das ist für viele, je nachdem wie ausgeprägt sie ist oder welche Form der Aura es ist, doch nochmal eine andere Form von Unsicherheit. Und gerade wenn ich in die Richtung denke, ist das natürlich eine super Erleichterung, wenn das angekündigt wird.
Absolut. Also wie du sagst, bei Aura, auch gerade bei komplexeren Migräneformen wie Hirnstammaura oder hemiplegische Migräne oder auch vestibuläre Migräne, je nachdem, wenn man da mit starkem Schwindel, Sprachausfällen etc. zu tun hat, dann ist es, glaube ich, eine enorme Hilfe, wenn der Hund so trainiert ist, dass er direkt weiß, welche Unterstützung nötig ist und wer gegebenenfalls auch aktiviert werden muss. Also es können Menschen sein, die im Umfeld sind, das kann aber auch sogar der Rettungsdienst sein. Also das ist eine ganz große Unterstützung in dem Fall, ja.
Ja, richtig gut. Welche Ausbildung durchläuft ein Assistenzhund?
Man muss im Vorfeld sagen, und deswegen kann ich auch ganz gut darüber berichten, abgesehen davon, dass ich mich da reingearbeitet habe, die Migräneassistenzhunde gehören genauso wie mein kleiner Anaphylaxiehund sozusagen zu den Warn- und Anzeigehunden. Es gibt da verschiedene Kategorien von Assistenzhundearten. Und deswegen sind die meisten Module tatsächlich auch ähnlich bzw. gleich. Also die überschneiden sich bis zu dem Punkt der Spezialisierung. Und letztendlich ist die Kernkompetenz, sage ich jetzt mal, bei beiden Assistenzhundearten das Anzeigen eines speziellen Geruchs. Und bei Migränewarnhunden ist es so, dass die eben auf den Körpergeruch trainiert werden. Das ist dann bei meinem Anaphylaxiehund dann auf den Allergengeruch, auf den Lebensmittelgeruch. Aber der Geruch ist eben das, auf das die Hunde reagieren und damit dann auch ein Verhalten zeigen, mit dem sie warnen. Das kann dann beispielsweise sein, dass sie mit der Pfote anstupsen oder dass sie die Pfote auf ein Körperteil legen oder dass sie sozusagen mit der Nase an einem erstarren. Und das sind beispielsweise trainierbare Anzeigearten. Und wenn man mit dem Gedanken spielt, sich einen Migräneassistenzhund zu holen, dann sollte man sich zuallererst überlegen, was wären die Einsatzgebiete. Denn es gibt sozusagen zwei Richtungen, die man einschlagen kann und die man sich zu Beginn überlegen sollte. Also was sind meine Einschränkungen? In welchen Situationen, Alltagsgegebenheiten brauche ich eigentlich Unterstützung? Und wo soll dieser Hund auf jeden Fall mit hinkommen? Denn danach richtet sich, ob ich die ganz offizielle Assistenzhundausbildung einschlage, die also auch mit einer Assistenzhundprüfung nach der Assistenzhundverordnung endet. Und damit habe ich dann auch, also der Hund hat dann Zutritt mit mir zu Arztpraxen, in Supermärkte, also wirklich überall hin, wo Hunde normalerweise gar nicht hin dürfen. Aber wenn ich dort auch Unterstützung brauche, dann ist das sicherlich der richtige Weg. Das ist also sozusagen die eine Richtung. Wenn ich sage, ich brauche eigentlich einen, ich nenne es mal Familienhund mit Assistenzleistung, also sozusagen ein treuen Begleiter mit zusätzlichem Bonus, nämlich zu erkennen, dass eine Migräne kommt, aber eher in meinem Umfeld, also zu Hause, im Büro, was auch immer, dann muss es im Zweifel nicht zwingend die offizielle Assistenz und Ausbildung sein. Das betone ich so, das war mir am Anfang, sagen wir, fast gar nicht klar, weil es dazu ganz wenig Informationen gibt, gerade auch zu Migräneassistenzhunden, weil das noch eine relativ neue Richtung ist und weil die Assistenzhundeverordnung lange Zeit nicht geregelt war. Das ist erst 2024 geschehen. Und letztendlich diese beiden Richtungen wenn man sich dort entscheidet, sind vor allem natürlich finanzieller Art.
Mhm.
Also das ist eine erhebliche Spanne.
Das denke ich mir, ja.
Und deswegen gut zu überlegen, wo brauche ich die Unterstützung des Hundes letztendlich wirklich? Und ja, aus der Erfahrung heraus eben, welche Einschränkungen habe ich, was steht da im Vordergrund, wo tauchen die auf, wo komme ich damit im Zweifel nicht zurecht? Und danach würde ich das tatsächlich entscheiden. Und wenn man jetzt so eine ganz klassische Assistenzhundausbildung anschaut, dann würde man auch, also gibt es verschiedene Stufen. Am Anfang würde die Vorbereitung und Auswahl des Hundes stehen. Da würde man dann schon bei Welpen gucken, nach einem Beratungsgespräch, was auch vorgeschrieben ist, ist dieser Hund geeignet? Also aufgrund seiner charakterlichen Ausstattung ist er geeignet für so eine Ausbildung. Und dann würde so die erste Sozialisation im Alltag passieren. Das wäre so die, der erste Schritt. Und man kann sich bei dieser formalisierten Assistenzhundausbildung auch entscheiden, gibt man die Ausbildung komplett in die Hand von einer Trainerin, einem Trainer, was dann das obere Ende der Preisklasse bedeutet. Oder macht man das dual? Das heißt, der Hund lebt bei einem selbst. Man hat auch selbst einen großen Anteil an der Ausbildung.
Mhm.
Aber es gibt einen Trainer, eine Trainerin, die das Ganze begleitet und auch auf die Prüfung vorbereitet. Das ist dann in der Regel etwas günstiger.
Mhm. Und wie viel Zeit, also wie lange dauert das, bis man mit der Ausbildung fertig ist oder bis der Hund ausgebildet ist und man die Prüfung ablegen kann?
Also das kommt natürlich sehr auf das Hund-Mensch-Team an und auf den Hund selbst.
Mhm.
Aber man kann sagen, 1 bis 2 Jahre kann man Minimum rechnen für diese formalisierte Ausbildung. Denn nach diesem ersten Modul würde dann erstmal eine Grundausbildung kommen. Also so das übliche Grundgehorsam, Leinenführigkeit, in der Stadt sich bewegen können, mit dem Bus fahren und so weiter. Und dann erst kommt die Spezialisierung, nämlich Migräne zu riechen.
Mhm.
Und selbst die dauert so 3 bis 12 Monate. Ja. Und danach würde dann erst sozusagen das Team trainiert werden.
Mhm.
Also das Hund-Mensch-Team. Wenn also der Hund schon weiß, okay, was soll ich riechen? Wie soll ich reagieren? Wie reagiere ich auch unter Stress oder unter Alltagsreizen draußen neben der Straßenbahn trotzdem noch zu riechen und zuverlässig anzuzeigen.
Mhm.
Und deswegen dauert das natürlich. Und wenn man da noch eine Prüfung dran hängt, also für die formale Ausbildung, dann ist man locker bei den 2 Jahren, ja.
Okay. Ich stelle mir das einfacher vor bei zum Beispiel Lebensmitteln. Also das ist ja was, was man jetzt irgendwie dann, keine Ahnung, kaufen kann oder da hat oder so. Aber wenn du jetzt sagst, bei Migränepatientinnen ist es der Körpergeruch, der sich verändert. Wie wird das dann trainiert? Weißt du das?
Also das kann ich zumindest aus eigener Erfahrung sagen, denn bei uns in der Gruppe sind tatsächlich nicht nur LebensmittelallergikerInnen, sondern auch eine Epilepsiepatientin.
Ah ja. Mhm.
Und auch dort geht es über den Geruch. Und wir sind in der gleichen Gruppe und trainieren die gleichen Dinge von Anfang bis Ende.
Mhm.
Und wenn wir mit den Lebensmittelallergien sozusagen dann hantieren und da reichen schon Verdünnungen. Also wenn ich mein Allergen in ein Wasserglas werfe und es wieder raushole, das reicht schon, damit der Geruch erriechbar ist. Und wenn es da um den Körpergeruch geht, ist das eigentlich genau das Gleiche. Also da reicht es schon, wenn dann einfach ein Tuch, was vor oder während der Migräne dann über den Körper gestrichen wird, dann in ein Gefäß gepackt wird oder auch nur daran vorbeistreift, und das riecht dann der Hund schon. Und darauf wird er trainiert.
Das ist wirklich spannend.
Ja, enorm. Also das sind wirklich kleine Superhelden.
Ja.
Verrückt.
Eignet sich jeder Hund?
Tendenziell, also sagen wir, jein.
Okay.
Da kommt es wieder total drauf an, ob ich den formalisierten Weg gehen möchte, ob ich einen klassischen Assistenzhund haben möchte, der nachher mit mir in jede Arztpraxis und in jeden Supermarkt darf, dann eignet sich nicht jeder Hund. Denn diese Assistenzhundeverordnung sieht strenge Kriterien vor. Also zum einen, was die körperliche Unversehrtheit angeht. Also mein kleiner Hund hat krumme Vorderbeine. Damit würde er nicht durch die Prüfung kommen.
Ach ehrlich, so stark ist das?
Ja.
Wow.
Das ist so stark. Denn letztendlich ist es aus Tierschutzgedanke natürlich. Denn der Grund dahinter ist, dass kein Tier darunter leiden soll, unter Schmerzen beispielsweise einen Dienst zu verrichten. Mhm. Und man geht natürlich davon aus oder kann nicht ausschließen, dass zum Beispiel die krummen Vorderbeinchen irgendwann eine Arthrose entwickeln, weil die Belastung einfach eine andere ist.
Mhm.
Und damit ist das schon passé. Also das funktioniert leider so nicht. Und man muss auch, wenn man dann in diese Assistenzhundausbildung geht, muss man auch jährlich den Zustand des Hundes kontrollieren lassen, tierärztlich. Und die Zulassung sozusagen als Assistenzhund ist auch altersmäßig begrenzt, um eben dem Hund, der diese Arbeit verrichtet, was ja letztendlich auch wirklich Arbeit ist, also das ist durchaus anstrengend für Hunde, aber das soll ohne Leid und schmerzfrei geschehen. Das ist der Sinn dahinter.
Verstehe.
Und deswegen sagt man, also wenn ein Assistenzhund ausgebildet werden soll, dann wird schon beim Welpen unter 15 Monaten geschaut, eignet der sich körperlich wie auch kognitiv und von seinen Eigenschaften her. Und da greift man dann gerne auf Hunde zurück, die vom Temperament her, sagen wir mal, dämpfbar sind oder einschätzbar sind, die stressresistent sind, die zuverlässig und empathisch sind. Also ganz klassisch so Labradore, Golden Retriever, Doodles, sowas. Wo man einfach schon weiß, da sind Verhaltensweisen in dem Hund, die die Ausbildung leichter machen. Und die auch eine Gesundheit letztendlich, die dann erforderlich ist, dann auch irgendwie, ja, garantieren kann man sie nie, aber möglichst mitbringen. Wenn man sich für den Weg entscheidet, keine formelle Ausbildung zu machen, sondern zu sagen, ich habe einen ganz, ich habe eine ganz tolle Hund-Mensch-Beziehung, ich habe einen super Hund sowieso an meiner Seite und ich möchte mal schauen, ob der oder die das auch kann und macht sozusagen so eine, ja, eine Leitausbildung on top, also nur diese Spezialisierung zu trainieren, kann dieser Hund das erriechen? Und tatsächlich, das ist, wie sagt die Hundetrainerin bei uns, die die Ausbildung macht, das ist für die meisten Hunde wie Spielen. Also es ist eine ganz andere Anforderung als beispielsweise bei einem Blindenführhund, der die komplette Verantwortung und Unterstützung beispielsweise draußen für den Menschen übernimmt, weil der ja Augen und Ohren für den Menschen sozusagen ist. Dagegen ist das reine Erriechen von einem spezifischen Geruch für die allermeisten Hunde, die da eben drauf trainiert sind, ein Klacks.
Ja klar, ich meine, das machen die ja bei der Gassi-Runde und so auch.
Genau, die richtig.
Gewisse Gerüche schnuppern und ich glaube, das ist auch einfach ein anderer Verantwortungsbereich, ob das jetzt kurz darum geht, mal was zu schnuppern oder ob man jetzt die komplette Verantwortung tragen muss, wenn man mit der blinden Person zum Beispiel draußen unterwegs ist.
Ganz genau. Und deswegen ist es auch so relevant zu überlegen, in welchen Situationen würde ich meinen Migräneassistenzhund denn einsetzen? müssen. Brauche ich wirklich eher einen emotionalen Support, jemand, der mich rechtzeitig warnt, um meine Medikamente zu nehmen, bei mir zu sein und so weiter? Oder brauche ich den wirklich auch draußen in jeder Situation, weil ich so eine spezielle Form der Migräne habe, wo ich eine Aura oder eben nicht mehr der Sprache mächtig bin ausreichend, sodass ich mich nicht mehr alleine um Hilfe kümmern kann. Und dieser Hund muss dann komplexe Aufgaben erledigen. Also Hilfe organisieren, einen Notrufknopf drücken, eine Box holen, wo Medikamente drin sind oder Spritzen oder eine Tür öffnen für den Rettungsdienst. All das ist trainierbar, aber das sind natürlich nochmal komplexere Anforderungen als in vielleicht leichteren Fällen, wo es mehr um die Beruhigung und das Anzeigen an sich geht, dass man vorbereitet ist.
Wenn du das einschätzen kannst, gibt es Migräneformen, bei denen es sich wirklich sehr eignet, einen Assistenzhund auszubilden? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich für alle eine Option?
Aus eigener Erfahrung würde ich tatsächlich sagen, es ist nicht für alle eine Option grundsätzlich, weil die Ausbildung auch wirklich eine große Verantwortung ist und manchmal durchaus eine Herausforderung. Also ich bin ja selbst betroffen und ich mache das noch nicht mal das formalisierte System. Also ich werde keinen Assistenzhund haben, der mit mir in die Arztpraxis gehen kann, sondern ich mache eine Ausbildung über den Dachverband für die Allergiker. Die bieten das dann speziell an und haben dafür eben eine Ausbildung geschaffen, die im Prinzip das Ergebnis bringen, also dass der Hund dieses Allergen anzeigen kann, aber in machbarer Form in Selbstausbildung mit einer Trainerin. Damit man sich zum einen leisten kann und zum anderen trotz der Einschränkungen bei chronischen Erkrankungen flexibel bleibt. Also man kann, denn das sollte man nicht unterschätzen, wenn man sich in diese Ausbildung begibt, man muss in der Regel jeden Tag trainieren. Also das sind kurze Einheiten, ja, also 3 bis 5 Minuten, vielleicht auch mal 10. Aber das muss vorbereitet sein. Und was ich unterschätzt habe am Anfang, der Mensch muss vorbereitet sein. Also bis man die Aufgabe, die einem dann da gestellt wurde an dem Tag, bis man die wirklich durchdrungen hat. Weil wenn ich den Fehler mache, dann kann der Hund nicht ordentlich reagieren. Ja. Also ich muss die Aufgabe so verstehen und so vorbereiten, dass sie auch richtig vom Hund verstanden werden kann. Das ist der erste Punkt. Wenn ich aber dann eine Migräne habe, beispielsweise, unterliege und die dann auch mal 2 oder 3 Tage geht und ich am 4. Tag immer noch total geschafft bin, dann hänge ich hinterher. Und wenn ich allein bin, also kein Backup, kein menschliches Backup habe sozusagen, der das dann für mich übernehmen kann, dann kann da Druck entstehen, dass man einfach nicht hinterherkommt. Und es ist total sinnvoll, dass man selbst als Betroffene trainiert in so einem Fall, weil letztendlich diese Hund-Mensch-Bindung ganz, ganz wichtig ist. Also das ist ein elementarer Bestandteil dieser Ausbildung, dass der Hund sehr gebunden an seinen Menschen ist und sehr fixiert. Weil damit eine Empathie entsteht und schon dieses Spüren von kleinsten Veränderungen durch das Tier, die dann letztendlich diese Hilfeleistung möglich machen.
Verstehe.
Also deswegen würde ich nicht jedem Migräniker, jeder Migränikerin generell empfehlen, sich einen Assistenzhund zu nehmen oder den auszubilden. Wer das gerne macht oder gerne mit seinem Hund lernt und trainiert, total gute Möglichkeit, weil man da als Team sehr dran wächst.
Das denke
aber
ich
dann, mir. Ja, also wirklich. Aber dann würde ich mir ein Netzwerk aufbauen, genug Zeit dafür nehmen, denn wenn der Hund empathisch ist, und das ist natürlich eine gute Voraussetzung für die Ausbildung, dann merkt er auch, wenn ich nervlich überhaupt nicht gut dran bin an dem Tag und macht einfach nicht mit. Und das ist schwierig. Also das war für mich auch ein absolutes Learning. Und bei schwierigeren Fällen, also bei, ich habe beispielsweise eine Freundin mit hemiplegischer Migräne, die fast jedes Mal ins Krankenhaus eingeliefert wird, wenn sie einen Anfall hat, weil sie nicht mehr sprechen kann, halbseitige Lähmung bekommt und dann natürlich alle Umgebenden Angst haben, dass das ein Schlaganfall sein könnte zum Beispiel. Und sie kann sich nicht äußern. Und mittlerweile hat sie sich ein Zettelchen vorbereitet irgendwie, aber da muss man dann auch drankommen in dem Moment. Ne? Aber für die beispielsweise, die denkt auch darüber nach, für die wäre ein Migräneassistenzhund eine ganz große Unterstützung. Weil dieser Hund natürlich dann trainiert werden könnte auf Abläufe, die da Entlastung schaffen. Also die schon frühzeitig ihr anzeigen, Achtung, da kommt was, pass auf, begib dich zu jemandem, der sich damit auskennt, der weiß, worum es geht, gegebenenfalls einen Rettungsdienst schon mit einem Notrufknopf dann aktivieren kann. Also ganz andere Unterstützungsleistungen geben kann als bei, sagen wir mal, bei einer nicht so komplexen Migräne. Ja.
Danke für deine Einschätzung. Noch eine letzte Frage, beziehungsweise vielleicht auch zwei. Du hast gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber mit welchen Kosten muss man ungefähr rechnen?
Wenn man sich dafür entscheidet, einen Assistenzhund auszubilden, dann liegen die Kosten zwischen 10.000 und 30.000 Euro.
Krass, ja.
30, also die obere Grenze ist es, wenn man das komplett durch einen Trainer, eine Trainerin ausbilden lässt. Das ist natürlich am teuersten.
Ja.
Die untere Grenze dann eher, wenn man selbst ausbildet mit Trainer, Trainerin an der Seite. Und wenn man eine, ja, diese Leitausbildung macht, sage ich jetzt mal, also ohne die formalisierte Prüfung am Ende, weil letztendlich ist der Ausbildungsablauf ziemlich der gleiche. Dann, also wie es in meinem Fall zum Beispiel ist, liegt man bei rund 5.000 Euro.
Okay, wow. Übernimmt da was die Krankenkasse?
Leider nein.
Okay, gar also nicht. Es ist auch unabhängig davon, ob man die eine oder die abgespecktere Ausbildung macht.
Richtig. Okay, also man muss leider sagen, das ist immer noch in Verhandlung, also vor allem seit die Assistenzhundeverordnung 24 geregelt wurde. Aber bisher übernehmen Krankenkassen nur für Blindenführhunde die Kosten. Für keine andere Erkrankung übernehmen die sonst die Kosten. Man kann sich natürlich an Stiftungen wenden zum Beispiel, sich da dann bewerben. Das sind Möglichkeiten, aber es wird leider gar nichts übernommen. Egal welche Art der Ausbildung.
Okay. Gut, vielleicht ändert sich da noch was in Zukunft. Machen wir mal die Dinge, die kommen.
Hoffen wir es. Der Hund kostet natürlich ja auch noch mal.
Genau, also ganz abgesehen davon. Das sind ja auch Kosten, die damit verbunden sind, absolut.
Ja,
ich danke dir für deine Zeit und für den Einblick. Ich glaube, entscheiden muss das dann wirklich jede Person individuell, auch ressourcentechnisch, sei es die Geldfrage oder auch die Zeitfrage.
Oder die Belastbarkeit.
Oder die Belastbarkeit, genau. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angekommen. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich habe es schon angespoilert. Im kommenden Migräne-Magazin wird ein Artikel zum Thema Assistenzhund und Migräne kommen. den die Katrin geschrieben hat. Und wenn du Mitglied bist in der Migräne-Liga, dann bekommst du das Magazin einmal im Quartal nach Hause geschickt und so auch das kommende Magazin mit dem Artikel. Also blätter gerne rein. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einen wundervollen Tag. Es freut mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Abonniere diesen Podcast gerne, dann verpasst du keine Folge. Bewerte diesen Podcast, egal auf welcher Plattform du ihn hörst, insbesondere bei Spotify und bei Apple Podcasts helfen mir die Bewertungen sehr. Es wird Zeit, dass wir zum Ende kommen. Und wenn du mein Buch gelesen hast, dann würde ich mich extrem über eine Rezension bei Amazon freuen, denn das unterstützt einfach mich und meine Arbeit. Ich wurde auch letztens auf Insta gefragt, wie viel von einem Buch tatsächlich bei mir hängen bleibt. Und da das nicht ganz so viele ist, das ist leider als Autorin so, hilft es mir tatsächlich, wenn du für mehr Sichtbarkeit sorgst und mehr Reichweite. Also diesen Podcast, mein Buch, mein Insta-Account, meine Reels und so weiter einfach teilst, weiterschickst, Menschen mitgibst, die ebenfalls Interesse dran haben können oder eben, wie gesagt, Bewertungen und Rezensionen schreibst. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du auf Instagram vorbeischaust. Da findest du mich unter @unwetter im Kopf. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag, egal wann du diese Podcast-Folge hörst. Und bis zum nächsten Mal, deine Sabrina.